Recht. Einfach und verständlich.
Hallöchen, meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Sabrina Käsehaufs von Law Likes. Und heute ist ein Premierentag, denn heute interviewe ich das allererste Mal einen Gast. Und zwar nicht irgendeinen Gast, sondern einen ganz besonderen. Und ich freue mich da total, denn es ist der Datenschutzguru. Und ich weiß, dass alle, die jetzt wahrscheinlich meinen Podcast hören, auch wissen, wer sich dahinter verbirgt. Aber trotzdem bitte ich dich jetzt einmal, Stefan, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, wer du bist, was du so machst. Und ja, genau.
Ja, moin, sagen wir hier in Norddeutschland. Ich bin erstens kein Datenschutzguru. Das erkläre ich auch immer auf meiner Seite. Also ich bin Punkt 1 ein relativ ganz normaler Junge, in Anführungsstrichen, aus Norddeutschland. Mein Name ist Stefan Hansen-Öst, bin ich ein Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und habe noch, ich bin noch Sachverständiger für das European Privacy Seal und dies und jenes. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Ich bin vor allen Dingen aber kein Datenschutzguru, weil diese Seite ist mal so aus so einer Sufflaune entstanden. Und dann bin ich nicht mehr davon losgekommen. Ich bin immer so ein bisschen irritiert. Dann kommen manchmal so Anfragen, so sehr geehrter Datenschutzguru. Dann muss ich mir so ein bisschen leicht fremdschämen für mich selbst, in Anführungsstrichen. Okay. Weil ich das so nicht geplant habe. Gut, aber ich freue mich hier zu sein, jetzt gerade bei dir hier im Podcast und dann auch als Premierengast, eine Ehre. Danke.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Genau, bevor wir natürlich auch zu rechtlichen Themen, denn wenn zwei Juristen zusammenkommen, das ist klar, dann werden wir natürlich auch über rechtliche Themen gleich sprechen und natürlich auch über unser beider Lieblingsthema mit den 5 Buchstaben, womit wir uns ja dieses Jahr, kann man sagen, exzessivst beschäftigt haben, vor allen Dingen in der ersten Jahreshälfte. Das ist wahrscheinlich dir genauso gegangen wie mir. Wir hatten auch zwischenzeitlich mal Kontakt, da hatte ich dem Stefan mal auf dem Newsletter, glaube ich, geantwortet, auch gesagt, so, ne, wie geht's dir? Lebst du noch? Ist alles okay? Weil alle auch von euch, die zuhören, die auch in Agenturen sind und so, wir hatten ja alle wirklich schon ein bisschen ein hartes Jahr, aber nichtsdestotrotz haben wir das alles überstanden und genau, da kommen wir gleich dazu. Aber was ich ja auch gerne mal wissen möchte und was auch, glaube ich, meine Zuhörer jetzt ja total interessiert, ist ja, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus, ein typischer Tag? Ne, man stellt sich ja jetzt so vor, du bist jetzt Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter für Unternehmen, da gehst du wahrscheinlich irgendwie in eine Kanzlei oder fährst dahin in einem Anzug und oder fährst zu den Kunden hin. Also wie sieht so ein typischer Tag bei dir denn aus? Das würde uns mal interessieren.
Ja, völlig anders als das, was du möglicherweise jetzt erwartest. also zum einen, ich bin nicht mehr externer Datenschutzbeauftragter. Das habe ich alles abgegeben. Mhm. Das hat auf der einen Seite standesrechtliche Gründe, das hat aber auch steuerrechtliche Gründe. Das habe ich also alles an einen Kollegen abgegeben. Kein Anwaltskollegen, sondern jemand, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Aber ich berate halt Unternehmen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit und ich bin zusammen auch jetzt mit dem neuen Datenschutzbeauftragten recht vielen Unternehmen im sogenannten Datenschutzteam. Das heißt, wir organisieren gemeinschaftlich Datenschutz im Unternehmen und versuchen da Strukturen reinzubringen und vor allen Dingen eben auch so ein Managementsystem am Laufen zu halten. So, das heißt, früher war es eigentlich so, du hast jetzt ein schlechtes Timing. Ich habe jetzt 2 Monate so ein Mini-Sabbatical hinter mir. Habe also 2 Monate lang nichts gemacht, nichts streng anwaltliches, sondern eben nur in Anführungsstrichen die Internetseite, weil mir das tatsächlich gereicht hat mit dieser ganzen Datenschutzgrundverordnung. Ich habe 3 Jahre lang, jetzt fragt man sich, wieso 3 Jahre, die gibt's doch erst seit 2 Jahren. Ich war aber leider schon im Zusammenhang mit Lobbyarbeit mit der Datenschutzgrundverordnung, bevor sie eigentlich da war, beschäftigt. Das heißt, es beschäftigt mich sehr lange, das Thema, und ich hatte jetzt einfach mal die Schnauze voll. So, okay. Aber wie sieht mein Tag aus? Es gibt so ein Uralt-Credo von mir, ich möchte gerne in Unterhose arbeiten können.
Das ist ja schön. Also, wer ist nicht verstanden, genau in Unterhose arbeiten zu können, ne? Also, genau, okay, interessant.
Da haben mich auch schon so ein paar. Okay. Das hat jetzt aber nichts mit irgendeinem Hang zum Exhibitionismus zu tun, sondern, oh Gott, darfst du jetzt nicht rausschneiden.
Nee, schneide ich auch nicht raus. Das wird gar nicht rausgeschnitten, Leute. Alles ist hier live, ne? Wir zeichnen auf und alles bleibt drin,
so,
was wir sagen.
Das heißt, ich fahre jetzt also nicht in Unterhose zu den Mandanten, also so schlimm ist es nicht, sondern ich habe halt irgendwann mal so einen Lebenstraum gehabt, dass ich irgendwann tatsächlich nicht mehr rausfahren möchte, sondern tatsächlich irgendwo arbeiten möchte, wo ich halt gerade Bock habe. Mhm. Und das soll halt gerne da sein, wo ich halt auch gerade Lust habe zu sein. Und wenn das denn jetzt gerade mal in Flensburg in der Kanzlei ist, dann ist es okay. Wenn das in Hamburg oder Berlin oder Hannover beim Mandanten ist, dann ist es auch mal in Ordnung. Aber es wäre für mich auch sehr schön, einfach auf einer Insel zu sein oder sonst wo ich es gerade schön und nett finde und von dort zu arbeiten. Und daher kam halt dieser Spruch, ja, einmal in Unterhose arbeiten. Der ist an mir hängen geblieben, weil ich mal einen Vortrag gehalten habe vor Fachanwälten für IT-Recht. Und da war die erste Folie, hatte halt diesen Titel. Und seitdem ziehen die Kollegen mich damit auf.
Okay.
Und bin auch das wieder nicht losgeworden. Aber ich meine es tatsächlich ernst. Also ich habe jetzt auch im Zusammenhang mit der ganzen DSGVO-Geschichte und diesem immensen Arbeitsanfall, der wirklich schon ein Ausmaß angenommen hat, das ja in den Bereich der Gesundheitsschädlichkeit hineinging, auch genutzt und habe halt dem Mandanten ganz klar gesagt, Leute, ich fahre dieses Jahr nicht mehr raus. So, wenn ihr was wollt, dann kommt ihr bitte zu mir. Ansonsten können wir gerne Online-Meetings machen und alles Mögliche, was ihr gerne wollt. Technologie ist alles da, stelle ich euch auch gerne, aber ich werde nicht mehr kommen. So, das heißt, ich bin momentan tatsächlich gar nicht mehr auf der Straße, was mich persönlich sehr freut, sondern habe halt tatsächlich ein sehr digitales Business mittlerweile. Und
super.
Ja, also neben dieser Anwalterei, in Anführungsstrichen, natürlich ist der Fokus immer die anwaltliche Arbeit, aber dieses Internetportal, also diese Datenschutz-Guru-Seite, nimmt eben doch ein erhebliches Ausmaß an, glücklicherweise aber auch vom Umsatz her, das ist also auch erfreulich. Aber da ist eben auch viel Pflege von Mitgliedern und auch Wartungsgeschichten. Ich mache halt viele Dinge technisch selbst. Das heißt, der Tag ist so geprägt aus einem interdisziplinären Mix aus Technik und Recht.
Das kann man nicht sagen. Okay, das hört sich gut an. Also das finde ich auch jetzt sehr interessant, weil meine Community sozusagen oder auch meine Mandanten sind ja auch, also ich sag mal, fast ausschließlich, ne, kommen ja aus dem Online-Bereich. Das heißt, die können das sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast, mit dem in Unterhose arbeiten quasi, weil da eben auch die meisten von denen ja auch im Homeoffice sind, ne, oder sich das eben auch extra so gebaut haben, weil sie eben auch vielleicht Familie haben, ne, so wie ich ja jetzt auch. Ich habe ja auch zwei Kinder und da ist das natürlich auch als Mutter auch nicht so cool, wenn man dann ständig auf der Autobahn sitzt, sondern ist natürlich besser, wenn man zu Hause ist, wenn die Kinder von der Schule kommen, ne, so wie das bei mir früher auch noch war, ja, noch so ganz oldschool ein bisschen. Ja. Und das lässt sich natürlich, so wie du das jetzt auch richtig toll umsetzt, auch einfach, sag ich mal, in einem klassischen Beruf, den wir beide ja noch haben. Also wir sind ja schon noch Exoten, immer noch, muss man sagen. Ja. Es gibt ja immer mal mehr von uns. Aber dennoch ist das ja, ja, wie soll man sagen, wirklich noch ja, was Besonderes. Und es ist ja schön auch, dass es so gut läuft. Also ich kann das total nachvollziehen, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich gucke auch regelmäßig bei dir auf der Seite. Und ihr wisst ja, ich habe nur 3 Newsletter abonniert. Der eine ist vom Stefan, das darf ich jetzt hier mal so sagen. Den kann ich euch auch empfehlen, den zu abonnieren, weil er macht das wirklich richtig gut. Und auch wie bei mir erwartet euch da kein langweiliges Juristengeblar. Das merkt ihr, glaube ich, schon jetzt auch, wie der Stefan drauf ist. Sondern er schreibt die selber und er schreibt die auch so, wie er spricht. Das heißt, es ist sehr amüsant, sehr, sehr hilfreich auch. Und den solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Und du hattest gerade noch gesagt, auch mit dem Umsatz. Das ist natürlich auch für meine Community mal interessant. Da frage ich jetzt nochmal nach. Du hast ein Coaching-Programm, Stefan. Mhm. Für wen ist dieses Coaching-Programm? Wenn jetzt einer sagt vom Podcast, boah, das finde ich ja super. Den Stefan, den finde ich auch cool. Ich will jetzt auch den irgendwie für irgendwas beauftragen. Dann weiß ich, dass du ja keine Einzelberatungen sozusagen für Startups oder Einzelunternehmer anbieten kannst mehr, sage ich mal, auch aus Kapazitätsgründen. Aber kann man dann so ein Coaching, in das Coaching-Programm rein? Oder für wen ist das gedacht quasi?
Also es ist im Prinzip, es war so eine Idee halt, Leute, die halt im Datenschutz tätig sind oder irgendwie da eine Not haben, sie wollen sich irgendwie auf die Schnelle irgendwie schlau machen, denen halt ja kostenpflichtige Beiträge sozusagen zur Verfügung zu stellen. Das war eben die ursprüngliche Idee. Ich bin dann erstmal gestartet, auch klein, und dann hat sich irgendwann auch herauskristallisiert, dass die Zielgruppe, war mir zwar schon recht klar, aber die Zielgruppe sind tatsächlich eher so die Datenschutzberater. Also weniger
das heißt
die Leute.
Fachleute auch.
Ja, es ist schon so. Und ich muss auch da sagen, es sind mittlerweile eben doch eine ganze Anzahl von Leuten dabei, also um auch mal so ein Gefühl dafür zu geben, also das ist ja eben auf dem Weg zur Siebenstelligkeit, das ist natürlich sehr erfreulich.
Oh, tatsächlich, wow.
Ja,
okay.
Das ist also, wow, das ist also nicht, cool. nicht so ein nebenbei irgendwas, sondern da ist halt schon Kavum hinter, aber auch da sind halt Grenzen gesetzt, das heißt, es gibt bei mir eine Maximalanzahl von Mitgliedern und es gibt eine monatliche Mitgliedschaft, die ist aber eigentlich eher zum Schnuppern gedacht und im Prinzip gibt es im Ergebnis eigentlich nur so eine Jahresmitgliedschaft. Und das aber tatsächlich ehrlicherweise für die Leute, die mit Datenschutz Geld verdienen wollen oder eben deren Aufgabe es ist, im Unternehmen sich da irgendwie drum zu kümmern und die einerseits so eine Grundausbildung in Anführungsstrichen bekommen wollen und dann aber auch sich regelmäßig up-to-date halten wollen. Für die ist das. Und die können dann da eben Mitglied werden sozusagen. Aber auch das hat eben eine Grenze, die wird wahrscheinlich, wenn das Wachstum so weitergeht, im Laufe des nächsten Jahres erreicht sein. Und dann gibt es halt nur noch Plätze, wenn jemand geht.
Das heißt, wie viele Leute sind das dann? Also sind die dann, also das sind Tausende dann oder sind das Hunderte? Oder wie, also
Nee, das sind es ist eine im unteren vierstelligen Bereich, sage ich mal.
Ah ja, okay. Wow,
aber es gibt halt, aber der, also ich sage es auch ganz ehrlich, also die Maximalgrenze sind halt 2500 Leute, mehr kann ich da nicht betreuen, ohne dass das irgendwie affig wird, sondern jeder soll halt da das Gefühl haben, dass er noch irgendwie ernst genommen und vor allen Dingen auch wahrgenommen wird. Und das kann ich nicht, wenn das irgendwie 5000 Leute sind, das ist völlig irrsinnig. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, Kolleginnen oder Kollegen einzustellen, und du weißt selbst, der Markt ist leergefegt, und außerdem ist das Ganze tatsächlich irgendwie mein Baby und auch meine Stimme, das heißt, man hat in der Regel eben mit mir zu tun, wenn es nicht irgendwelche organisatorischen Dinge sind, wo da gibt es halt ein paar Mitarbeiter, ein kleines Mitarbeiterteam hier, die sich halt um solche Dinge kümmern, aber ansonsten hat man eben tatsächlich einen direkten Draht zu mir. Und das würde ich halt verlieren, wenn es halt so ist. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, mir kommt es jetzt nicht aufs Geld an, sondern ich möchte daran Spaß haben und ich möchte eben Lebensqualität haben und vor allen Dingen eben nicht nur arbeiten, sondern vor allen Dingen auch einen guten Mix haben zwischen dem, was mir tatsächlich an der Arbeit Spaß macht und dem, was Leben sonst ausmacht. Auch ich habe Familie und da sind eben auch Dinge wichtig oder eben wichtiger. Und von daher, ja, passt es halt momentan so, wie es ist. Und ja, also deswegen bin ich auch ganz ehrlich, das ist nicht für jeden, wer da irgendwas braucht, mal irgendwie ein Muster oder sowas, der kann da für einen Monat reinrutschen und geht dann in der Regel auch wieder. Aber die meisten, die Zielgruppe sind tatsächlich die sich professionell mit Datenschutz irgendwie beschäftigen.
Okay, super. Also du hast ganz viele tolle Sachen gerade gesagt. Und das will ich jetzt auch nochmal gerne wiederholen. Denn ihr wisst ja auch, ja, wir Juristen, wir genießen ja nicht den besten Ruf da draußen, ja. Und der Stefan hat gerade ganz tolle Sachen gesagt und ich sehe das absolut genauso. Und zwar hat er auch gesagt, ich will jetzt nicht noch mehr Leute reinnehmen, sondern ich möchte mich selber noch um die Leute kümmern. Und das finde ich einen super guten Ansatz, den ich ja auch fahre. Und ihr wisst auch, dass wir auch irgendwann im März, glaube ich, aufgehört haben, Datenschutzerklärungen anzunehmen, weil ich gesagt habe, ich schreibe die selber, ne? Das war mir auch ein Herzensanliegen. Und dann konnte ich jetzt auch erstmal keine mehr sehen, aber das ist ja genau der gleiche Ansatz und das finde ich super. Und gerade muss man sagen, bei den Männern, ja, ich will den Männern nicht zu nahe treten, aber da gibt es selten, ja, noch solche Exemplare wie den Stefan, die eben auch sagen, so, also irgendwie mir reicht das auch und ich habe so ein, ja, so Werte, die für mich eben wichtig sind und so arbeite ich und dann gibt es eben auch eine automatische Grenze, weil das wisst ihr selber, wenn natürlich ein Unternehmen wächst, dann ist das sehr, sehr schwierig, auch natürlich an diesen Werten noch so festzuhalten. Ne? Das werdet ihr selber feststellen. Am Anfang ist das noch ganz einfach, ne? Weil dann hat man auch noch nicht so viel zu tun, aber wenn man dann die Chance natürlich auch hat, jetzt auf einmal wahnsinnig viel Geld zu verdienen und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass damals mich auch einige angesprochen hatten für solche komischen Tools, wo solche Datenschutzgeneratoren waren, wo ich auch gesagt habe, ich habe das bewusst abgelehnt, obgleich ich damit sehr viel Geld hätte verdienen können, weil das einfach nicht gepasst hat zu mir. Ne? Und das finde ich auch eine ganz wichtige Message, abseits jetzt mal der rechtlichen Themen, dass man einfach für sich auch gucken muss, was passt auch zu deinem Lebensentwurf. Also das finde ich auch eine total wichtige Sache, weil dann kann man auch nur wirklich leidenschaftlich arbeiten. Ne? Also da kann ich das nur unterstützen, was der Stefan gesagt hat. Super, das hört sich sehr interessant an. So, jetzt kommen wir aber, ihr Lieben, zu den rechtlichen Themen. Ihr habt ganz, ganz viele Fragen gestellt. Nochmal vielen Dank dafür. Und natürlich kann ich jetzt dem Stefan leider nicht alle Fragen stellen. Aber ich habe jetzt mal so die aus meiner Sicht wichtigsten rausgesucht und dann fangen wir einfach mal an, was natürlich oder wo die meisten natürlich Angst hatten, auch schon vor dem 25. Mai, das wissen wir natürlich beide ganz genau, sind die Abmahnungsgeschichten. Ne? Also wie siehst du das jetzt? Ist jetzt wirklich das eingetreten, so gefühlt, auch in der Community ist jetzt gerade relativ ruhig, ne? Alle sind so ein bisschen entspannt und man denkt sich so, ja, ob man jetzt diese Datenschutzerklärung auf der Seite brauchte, vielleicht brauchte man die auch gar nicht oder kann da noch was kommen? Wie ist da so deine Einschätzung? Also wer kann überhaupt abmahnen aus deiner Sicht? Und ist das wirklich noch eine reelle Gefahr oder ist das eigentlich nur, ja, wie soll man sagen, so eine Publicity-Geschichte, mit der eben auch Kollegen von uns Geld verdienen wollen, ne? Die dann immer wieder schreiben, es gab jetzt bei mir schon wieder zig Abmahnungen, ne? Ist das wirklich so oder sind das auch so Fake-Geschichten vielleicht? Wie siehst du das?
Ja, vieles davon ist richtig, aber vielleicht zum ersten Mal zum Thema, wer kann eigentlich abmahnen? Allein das ist ja schon tatsächlich schon umstritten. So, also Fakt ist halt, dass zum Beispiel sogenannte Unterlassungsklagenverbände, die können abmahnen. Das sind zum Beispiel Verbraucherschutzverbände, die könnten tatsächlich Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung könnten sie abmahnen nach dem Unterlassungsklagengesetz. Das würde gehen. Das tun sie aktuell meines Wissens nicht. So, okay. Es gab ja im Vorwege, das ist ja auch durch die Presse gegangen zum Beispiel, da gab es eben wurden Abmahnverbände sozusagen wurden gegründet mit diesem Ziel. Es ist aber nach meiner Kenntnis keiner davon irgendwie aktiv irgendwie in Erscheinung getreten, sodass da jetzt irgendwie erstmal Ruhe war. Auch ansonsten ist es so, theoretisch kann man jetzt, ist eben schon umstritten, ob ich jetzt zum Beispiel Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung, ob ich die zum Beispiel auf Basis des Wettbewerbsrechts abmahnen könnte. Das könnte Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sein. Und das ist aber schon umstritten. So, es gibt eben eine Meinung, speziell von den seitens der Wettbewerbsrechtler, die halt unter Berufung auf so einen Professor Köhler, das ist halt ein ganz bekannter Kommentator eines UWG-Kommentars, also so eines Kommentierung eines Gesetzeswerkes, der hat gesagt hat, nein, das kann man gar nicht abmahnen, weil die DSGVO abschließend ist. Das heißt, das UWG kann gar keine Anwendung finden. Das bröckelt jetzt aber in der Fachliteratur so ein bisschen dahin, sodass sich, glaube ich, schon die, sag ich mal, unterschwellige Gefahr einer Abmahnung durchaus weiterbildet. Denn wenn man jetzt so die Literatur verfolgt, dann sieht man doch, so wie ich es auch sehe, dass zumindest bestimmte Normen der Datenschutzgrundverordnung sehr wohl abgemahnt werden können. Wenn sich das weiter durchsetzt, glaube ich schon, dass es irgendwann wieder Abmahnung geben wird. Es gab zu Beginn der Datenschutzgrundverordnung Abmahnungen, die waren aber so derart schlecht, dass man sie nicht ernst nehmen konnte. Also mir wurden einige vorgelegt, es war wirklich übelster Qualität. Da haben sich also wieder auch einige Kolleginnen und Kollegen nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen. Teilweise noch nicht mal irgendwie offensichtlich beauftragt seitens der Mandanten, die da angeblich vertreten werden. Also sehr merkwürdig alles. Ich glaube auch, dass das, weil das jetzt ziemlich, da ist ja dann seitens der Abgemahnten durch Anwälte ziemlich zurückgeballert worden, auch zu Recht. Und ich glaube, dass das jetzt auch bei vielleicht den Abmahnverbänden irgendwie angekommen ist. Okay, ist halt nicht so einfach. Und generell, selbst wenn ich jetzt irgendwie überhaupt abmahnen kann, also rein formal, ist natürlich die Frage, was kann ich denn wirklich abmahnen oder was ist ein Verstoß? Und da die Datenschutzgrundverordnung eben so eine Anhäufung unbestimmter Rechtsbegriffe ist, die halt super schwer zu fassen ist, ist natürlich auch sehr schwer, hier irgendwie fundierte Abmahnung auszusprechen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben, dass ich natürlich auch immer selbst ein offenes Scheunentor vielleicht habe. Wenn ich ja irgendwie selbst eine Internetseite habe, ist es eigentlich für vielen, ist es in der Regel ein leichtes herauszufinden, dass man selbst nicht die Voraussetzungen einhält. So, das heißt, momentan sitzen dann alle irgendwie so im gleichen Boot oder eben im Glashaus. Und deswegen glaube ich, ist momentan relativ ruhig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie auf Dauer so sein muss. Ich glaube schon, dass irgendwer irgendwann mal kommt, wenn zumindest der EuGH sich in ein paar Fragen geräuspert hat und dass es dann doch nochmal losgehen kann. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Okay, das heißt, du würdest auch sagen, dass man auf jeden Fall, ich sag mal jetzt mal, Webseite ist ja mal das, wo man am leichtesten angegriffen werden kann, dass man da schon eben klar auch ein anständiges Impressum, logisch, da gibt's ja, ne, das könnte ja jederzeit abgemahnt werden, das ist ja auch bekannt. Und dass man eben auch eine Datenschutzerklärung natürlich da drauf haben sollte, die man am besten nicht jetzt selber geschrieben hat und die auch etwas länger ist als jetzt irgendwie fünf Sätze, ja. Also das siehst du schon auch, so dass man das auf jeden Fall mal, sag ich mal, als Mindestvorgabe schon mal vorhalten
sollte. Ja, also sollte, da führt kein Weg dran vorbei, denn unabhängig von der Abmahnung muss ich natürlich diese Informationspflichten oder auch diese Datenschutzhinweise haben, weil das ansonsten eben auch ein Bußgeldrisiko darstellen kann, weil die Aufsichtsbehörde natürlich auch tätig werden kann. Und da muss nur irgendjemand sich mal beschweren bei der Aufsichtsbehörde. Und wenn die mal mittlerweile wieder Land sehen, die sind ja auch komplett überlastet, kann es natürlich sein, dass ich dann entsprechend da einen Rüffel kriege. Das wird jetzt nicht das Mega-Bußgeld sein, aber es kann halt trotzdem Ärger bedeuten. Und manchmal besteht der Ärger schon darin, dass hier etwas beanstandet wird und dann noch weitere Fragen gestellt werden und ich halt einen internen Aufwand habe, um überhaupt erstmal die ganzen Fragen der Aufsichtsbehörde zu beantworten. Das kann eben auch extrem nervig sein. Das heißt, Datenschutzhinweise muss man in jedem Fall haben. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass auch der Besucher der Internetseite oder dieses Internetangebots, was auch immer das ist, auch, finde ich, das Recht hat, das irgendwie zu erfahren, was man da so ungefähr macht. Wenn das dann darüber hinaus noch verstehbar ist, also wenn auch meine Oma das verstehen würde, wenn sie noch leben würde, dann wäre es umso besser.
Genau, also das ist auch immer das, wozu ich eigentlich rate, dass man das auf jeden Fall mal sauber hat und dass man sich da einfach nicht angreifbar macht. Und so wie du aussagst, man hat einfach auch das Recht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eben so Nachfragen da nicht so toll sind. In der Community hatten wir schon ganz viel diese Auskunftsverlangen. Ne? Das hattest du wahrscheinlich auch schon auf dem Tisch bei den Unternehmen. Und das ist ja auch schon aufwendig. Ne? Das ist eben auch schon nervig, ne? Wenn du dann irgendwie große Online-Unternehmer hast, dann hast du eben auch mal schnell 500 Anfragen. Ne? Das wisst ihr alle da draußen. Das heißt, das brauchen wir in unserem täglichen Job eigentlich nicht jetzt noch zusätzlich. Das dass man da was machen muss. Deswegen sage ich ja auch immer, mach das präventiv, weil hinterher ist halt immer blöd. Ne? Das muss dann irgendwie nicht unbedingt sein. Dann hatte jemand geschrieben in der Community in Bezug auf die Datenschutzerklärung, das war eine Webdesignerin, die hat gesagt, also meine Kunden bitten immer darum, dass ich die Datenschutzerklärung auf No-Index stellen soll, damit man die nicht finden kann. Also natürlich aus Angst wahrscheinlich auch, ne, vor Abmahnanwälten, die, was ich auch immer sage, die gucken sich ja nicht mehr eine Seite an, sondern die werden dann ja sicherlich Programme einsetzen, um das dann rauszufinden. Ist das sinnvoll aus deiner Sicht, oder hast du das schon gesehen oder machen das deine Kunden auch oder rätst du dazu oder bringt das eigentlich nichts?
Also ich rate schon dazu. Es bringt jetzt de facto nichts, weil es natürlich jetzt nichts ändert, wenn sie gefunden wird. Ne? Also wenn ich jetzt sonst irgendwie drauf komme. So, aber das ist halt, weißt du ja auch, wir Anwälte haben immer das Gebot der Beratung des sichersten Weges.
Genau.
Und auf diesem Weg kann man eben auch mal empfehlen, so wenn es rechtlich zulässig ist, unterm Radar zu fliegen. Mhm. So, und wenn man sich halt so das Angriffs in Anführungsstrichen Szenario ansieht, wer würde denn abmahnen? Das sind ja jetzt nicht irgendwie jetzt die berechtigten Abmahner, die jetzt irgendwie ein konkretes Problem mit dir haben, sondern in der Regel werden das automatisierte Prozesse sein.
Genau.
So, und da hilft es natürlich schon, wenn ich von bestimmten Bots nicht gefunden werden kann. Viele Bots setzen halt auf Suchmaschinen auf und die Suchmaschinen werden in Regel eben No-Index beachten. Und dann macht es schon Sinn, wenn ich nicht gefunden werden kann, biete ich weniger Angriffsfläche und wenn das dann hilft, warum nicht? Es hat ja keiner einen Schaden dadurch.
Okay, super. Das heißt, wir merken uns, Datenschutzerklärung auf jeden Fall haben, auf No-Index stellen ist empfehlenswert. Dann auch ein anderes ganz großes Thema, wo du wahrscheinlich auch ständig gefragt wurdest, was sind jetzt Auftragsverarbeiter? Ne? Das ist ja ein Riesenthema, auch bei uns in der Community gewesen. Wer ist das überhaupt? Und kann ich denn meine ganz geliebten Tools, ich meine, du bist selber Online-Unternehmer, wir haben natürlich sehr viele Tools im Einsatz, ich auch mittlerweile, die natürlich nicht in der EU sitzen, sondern in den USA. Im Best Case sind die alle mittlerweile im Privacy Sheet und ich sag mal so, die großen bekanntesten, die wir auch als Online-Unternehmer nutzen, sind ja auch da mittlerweile drin, ja, haben sich da auch irgendwie, einen Auftragsverarbeitungsvertrag aus der Schulter geleiert oder aus der Hand geleiert und haben das auch vorrätig. Aber wir wissen ja, das Privacy Shield wird ja jetzt auch schon wieder angegriffen, ne, wo man eben sagt, das sollte nochmal, bevor es eigentlich sowieso überprüft werden muss, nochmal überprüft werden, weil man sagt, das reicht eigentlich nicht. Ne, das reicht uns nicht, das muss irgendwie strenger sein. Jetzt haben natürlich in der Community alle Angst. Die sagen, Mensch, jetzt hatten wir schon einmal quasi ein paar Tools auch rausgekickt, ne, weil die vielleicht nicht im Privacy Shield waren. Und jetzt haben wir schon welche genommen, die drin sind und bezahlen dafür auch viel Geld, weil das muss man auch sagen, dass natürlich viele Anbieter, ne, clever waren und haben dann so Business-Accounts angelegt, wo man jetzt auf einmal bezahlen muss, weil die sagen, na gut, ne, wenn ich jetzt hier noch irgendwie extra so einen Auftragsverarbeitungsvertrag machen muss und so weiter, dann muss das auch Geld kosten. Mhm. Was passiert oder siehst du das als reell oder ist in, wie soll man sagen, dass das wirklich schnell passieren könnte, dass das komplett kippt, fällt man dann sozusagen auf null? Das heißt, habe ich dann schon einen Datenschutzverstoß vielleicht sofort da, wenn das jetzt, sage ich mal, morgen gekippt wird und ich nutze eben Tools, wo auch Kundendaten natürlich drin sind, die dann nicht mehr unter dem Privacy Shield sozusagen geschützt sind.
Ja, also ich grundsätzlich kann, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Privacy Shield fällt. Ich glaube, das ist allen klar, aber es wird nicht von heute auf morgen sein. Das heißt, es wird einen gewissen Vorlauf geben. Also wir werden zumindest wissen, wann der EuGH dann entscheidet. Mhm. So, das heißt, das ist in der Regel ja nicht jetzt super schnell. Das heißt, ich denke schon, dass man einen gewissen Vorlauf hat. Was ich generell empfehlen kann, und witzigerweise, du sprachst das an, Online-Unternehmer und Tools aus Nicht-Europa, da kann ich ein ganz großes Lied von singen. Gerade wenn man ein Online-Angebot hat, das, sage ich mal, gewisse Interaktion voraussetzt. Also bei mir gibt es ganz viele Webinare, es gibt Online-Meetings, es gibt dieses, es gibt jenes, es gibt Newsletter. So, und ich bin immer auf der Suche nach Dienstleistern aus der Europäischen Union, die mir eine gleiche Leistung bieten, wie das zum Beispiel ein US-Konkurrent könnte.
Ja.
So, und da, wo es geht, nutze ich das auch. So, und man merkt aber, abhängig von seiner Infrastruktur, die man da nutzt, dass das in ganz vielen Bereichen nicht geht.
Genau.
Es gibt zum Beispiel derzeit keinen Webinar-Anbieter, der meine Anzahl von Leuten, die damit teilnehmen, das sind eben teilweise bis zu 1000 Leute, der das wuppen könnte.
Ja, das glaube ich.
So, es sei denn, ich zahle da irgendeinen Individualvertrag für eine horrende Vergütung, können wir sagen, okay, gut, dann ist das halt so. aber wenn die Leistung dann jedenfalls gleichwertig wäre, ist sie aber nicht. Mhm. So, und das heißt, im Bereich Webinare, Online-Meetings nutze ich einen US-Anbieter. Mhm. Im Bereich Newsletter, da haben wir deutsche Alternativen. Da passt aber vieles nicht zum Framework, das ich nutze. Das heißt, da habe ich einen US-Anbieter. Mhm. Und so geht's halt immer weiter. Und ich habe halt immer geschaut, okay, was gibt's in der EU? Ich habe mir Dienstleister angeguckt. Teilweise habe ich auch für Mandanten schon mal Dienstleister kontrolliert und sage halt so, nee, Leute, ich möchte nicht, dass die Daten meiner Mandanten, / der Mitglieder, dort auf deren Servern liegen. Weil dann ist es mir lieber, wenn sie dann meinetwegen in den USA liegen, aber zumindest in einer sicheren Infrastruktur.
Genau.
Also, ja, ne, hundertprozentige Sicherheit haben wir nicht, aber zumindest bei Leuten, die ihr Handwerk verstehen und Sicherheit, Informationssicherheit in ihrer DNA haben. So, und darum geht's letzten Endes. So, und deswegen ist für mich immer das Credo, ich nehme nicht den günstigsten in der Regel, sondern ich gucke mir an, haben die irgendwie Datenschutz in ihrer DNA? Das heißt, haben die das Thema kapiert? Sind sie es angegangen? Und ist das, was sie da jetzt irgendwie produziert haben an Texten, ist das jetzt irgendwie seriös? Und, ganz wichtig, sind die hinreichend flexibel, wenn jetzt so ein Switch kommt, dass zum Beispiel Privacy Shield gekippt wird vom EuGH, dass sie halt sagen können, okay, wir switchen jetzt auf die nächste Alternative, nämlich zum Beispiel die sogenannten EU-Standardvertragsklauseln.
Genau. Ja.
Und ich habe halt gerne Anbieter, die auf so etwas auch vorbereitet sind und natürlich dann auch entsprechend ihre Anwaltskanzleien mit internationalem Fokus im Hintergrund haben, die halt sagen, okay, wir machen jetzt die Schublade auf und am Tag X, wo es fällt, kriege ich halt von denen den neuen Vertrag, der dann darüber hinaus auch noch gut ist und ich sagen kann, so passt es halt. Und das heißt, es gibt sehr viele Dienstleister, die mit Sicherheit nicht die günstigsten sind, die ich nutze. Das lasse ich mir auch was kosten. Aber ich glaube, dass es immer auch so einen Mittelweg gibt. Bloß es bringt halt nichts, jetzt irgendwie für lau irgendeinen Dienstleister zu nutzen, nur weil sie im Privacy Shield sind. Ganz viele sind mittlerweile nicht mehr im Privacy Shield, also nicht mehr aktiv, weil sie ausgelistet wurden aufgrund von Zeitablauf. Und das heißt, eine Sicherheit gibt's da nicht. Es gilt wirklich dieser alte Grundsatz, trau, schau, wem.
Ja.
Aus dem römischen Recht ist das, glaube ich.
Genau, ja, ja.
Das erste Semester erst grüßen.
Ich würde gerade sagen, das ist schon etwas länger her bei uns, genau.
Und das heißt, prüfe, mit wem du dich einlässt.
Genau.
Das, also wie in der Ehe, glaubst du wirklich in 2 oder 5 Jahren mit diesem Dienstleister noch arbeiten zu können und zu wollen und hältst du den für seriös und wirklich vertrauenswürdig? Und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, okay, wenn du da irgendwie kein gutes Gefühl hast, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen.
Ja, also das finde ich auch absolut richtig. Und man muss ja auch bedenken, also ich hatte auch viele Mandanten, die haben dann auch noch irgendwie Newsletter-Anbieter umgezogen und so. Das ist mega aufwendig, ne? So, jetzt fange ich nochmal an. Also genau, da nehmen wir auf jeden Fall mit. Also Privacy Sheet kann kippen, aber kein Megadrama. Und wie der Stefan auch gerade schon richtig gesagt hat, bevor jetzt alle wieder Panik bekommt, auch er setzt US-Anbieter ein, ich genauso. Denn wie wir gerade auch gehört haben, es gibt eben oft auch leider noch keine guten Alternativen in der EU. Wenn hier jemand zuhört, Leute, der sowas kann, ja, oder sich zusammenschließt, ja, macht mal gerne etwas, ja, wo ich auch mal sage, das ist, glaube ich, jetzt genau die Zeit, wo man auch sicherlich hier aus Deutschland heraus sehr gut, ja, solche Sachen jetzt irgendwie anbieten kann. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, sind die Amerikaner uns da eben auch einfach weit voraus, ne? Das ist schon so. Also da oft mitzuhalten ist einfach schon, ja, eine Hausnummer für die meisten. Super, dann eine andere Frage. Bei Facebook ist das ja so, da lieben ja viele Chatbots mittlerweile oder so überhaupt grundsätzlich so. Jetzt ist das ja so, auch bei Chatbots ist ja ähnlich, das weiß meine Community hoffentlich auch noch aus meinen diversen Videos, ist das ja ähnlich wie bei E-Mails, ne? Das heißt, ich darf nicht einfach jemanden anschreiben, sondern ich muss ja erstmal eine Einwilligung haben. In der Regel läuft das bei Facebook so, dass ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt einen neuen Bot und wenn ihr da drunter kommentiert DSGVO, dann geht das los. So, jetzt ist die Frage gewesen aus der Community, wenn ich so einen Chatbot habe, der sozusagen in Facebook nur funktioniert, also jetzt nicht Webseiten-Chatbot, sondern wirklich nur innerhalb von Facebook, da den Messenger dann quasi bedient, reicht das aus, wenn ich das so mache und sage, hallo, ich habe jetzt einen Chatbot, der informiert euch zu den und den Themen. Wenn ihr das jetzt hier da unterschreibt, dann ist das quasi, dann geht der an. Das ist dann quasi eure Einwilligung. Ohne dass ich jetzt auf die Datenschutzerklärung auf irgendeine nochmal hinweise oder auch ohne dass ich jetzt nochmal ein zusätzliches Opt-in nochmal einfordere, ne? Ohne dass ich jetzt nochmal sage, ich brauche aber nochmal eine Einwilligung, die ich in der Regel ja auch über einen Messenger nochmal einholen könnte, ne? Dass ich sage, hier, du hast das unterschrieben, willst du den wirklich haben, abonnieren oder nicht abonnieren? Wie siehst du das? Reicht das erst oder muss ich mich dann doch nochmal doppelt absichern quasi?
Also ich hätte darauf auch gerne eine Antwort. Ich hab höchstens eine Meinung dazu, sagen wir es mal so. Also ich glaube, solange das Ganze sich auf Facebook abspielt, ich also auf der Spielwiese Facebook bin, glaube ich, dass das schon ein Problem ist, aber kein Megaproblem. Ich glaube, das fängt schon damit an, dass ich aber irgendwie sicherstellen muss, dass ich bei Facebook etwas zu Datenschutz auf meiner Page irgendwie schreibe. Das heißt, dass ich da einen Hinweis habe, aus dem sich etwas ergibt. Mein Problem ist dann immer, wenn die Mandanten fragen, so, ja, kannst du mal so Datenschutzhinweise für Facebook machen? Ich so, ja, würde ich gerne, was soll ich denn da schreiben? So, das heißt, solange diese kein vernünftiger Vertrag von Facebook im Hinblick auf diese vom EuGH geforderte gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, ist unwahrscheinlich schwierig, überhaupt Aussagen dazu zu treffen, für was bin ich denn jetzt verantwortlich und für was ist Facebook verantwortlich. Deswegen tue ich mich da auch schwer. Also deswegen stochere ich da auch so ein bisschen im Nebel rum. Aber im Hinblick auf die Frage mit dem Chatbot und Werbung und dieses und jenes, sind natürlich zwei Bereiche. Wir haben auf der einen Seite die Datenschutzgrundverordnung und dann im Hinblick auf jetzt zum Beispiel elektronische Nachrichten mit auch vielleicht Werbung, haben wir den Paragraph 7 UWG. Genau. So, der 7 UWG setzt die E-Privacy-Richtlinie um. Die E-Privacy-Richtlinie ist noch geltendes Recht. Das heißt, sie wurde nicht durch die Datenschutzgrundverordnung ersetzt. Was aber neu ist, dass diese bisherige Einwilligung, die der 7 UWG verlangt für eine E-Mail-Werbung zum Beispiel, durch die Einwilligung der DSGVO ersetzt wird. So, und danach reicht es aber aus, dass ich eine zweifelsfreie Einwilligung erteile. So, wenn jetzt ein Chatbot mir irgendwie signalisiert, dass das, was hier passiert, irgendwie auch dazu führt, dass ich vielleicht auch irgendwie werbende Inhalte kriege oder dass es irgendwie mir klar ist, dass es jetzt hier keine private Kommunikation ist, sondern irgendwie auch der Absatzförderung dient, sagen wir Juristen. So, also irgendwas verkauft werden soll oder auch nur im Verkauf vorbereitet werden soll oder nicht. Und das ergibt sich für mich irgendwie aus dem Kontext und ich sag, soll halt einmal ein Go geben. So, dann ist das für mich, würde mir das ausreichen. So, ob das nachher der Rechtsprechung ausreicht, weiß momentan, glaube ich, kein Mensch. Das Gute in Anführungsstrichen ist, dass sowas selten jetzt zu Ärger führt, momentan, solange sich das eben auf Facebook abspielt. Weil ich glaube, dass die User, die bei Facebook sind, tatsächlich auch ganz d'accord sind damit und sagen, okay, wenn mich das halt nervt, dann mache ich es halt nie nochmal. Aber solange das eben angeboten wird, ist das eigentlich auch manchmal ganz cool für mich. So, und deswegen glaube ich, ist das eher ein theoretisches Problem, das tatsächlich nicht gelöst ist. Und in der Praxis, glaube ich, ist es eher weniger ein Problem.
Okay. Also das sieht man auch, dass natürlich jetzt diese Chatbots, das muss man ja auch mal sagen, auch im Vergleich zum Newsletter, ne, also hat das natürlich hammermäßige Öffnungsraten, ne, das ist klar. Ja. Man kann natürlich nicht so viel schreiben, aber viele auch meiner Kunden wollen das natürlich unbedingt nutzen und das macht auch Sinn und ich sehe es eigentlich ähnlich wie du, wenn man sozusagen, man muss es eben, finde ich, auch im Beitrag ganz klar machen, ne, was kriegst du dann, ne, also ist das jetzt irgendwie nur Content oder ist das eben auch Werbung, dass man das halt schon sagt, ne, man muss jetzt auch nicht das Wort Werbung benutzen, sondern man kann eben sagen, ne, wir schicken dir dann unsere ganz spannendsten Angebote oder was auch immer.
Genau.
Und denk natürlich dran, dass man immer wieder auch abmelden können muss. Das sehe ich natürlich oft bei den Chatbots. Es geht nicht, dass ihr dann die Leute zuspammt und die nicht die Möglichkeit haben, das Ding abzuschalten. Dann ist es schwierig, ne? Weil dann erfüllt man ja letztendlich nicht mehr die Vorgaben, die es haben muss. Ne? Also von daher, genau, beantwortet, würde ich sagen, gut beantwortet oder jedenfalls deine Meinung dazu. Ich sehe das auch so, dass es momentan noch relativ unkritisch ist. Was man allerdings nicht machen darf, das siehst du wahrscheinlich genauso, das ist auch eine typische Frage, die immer kommt, wenn mir jetzt jemand eine Freundschaftseinladung schickt bei Facebook, das passiert ja schon mal, ich kenne die Leute ja nicht, und man nimmt die an, dann raten eben viele Online-Marketer auch dazu, dass man sagt, so Sabrina, jetzt kannst du den aber auch anschreiben und mal auf dein Angebot hinweisen.
Ja,
so.
Nee, das geht das in der Tat
ich,
nicht.
Genau, das sehe ich genauso, da bin ich immer auch, wo ich sage, das geht aus meiner Sicht nämlich auch gar nicht, weil auch wenn der sagt, ich will jetzt dein Freund sein, hat er ja nämlich nicht darum gebeten, dass ich ihm jetzt Werbung schicke. Und wenn ich sage, hallo, ich bin übrigens Rechtsanwältin für IT-Recht, du kannst hier was kaufen, das geht nicht. Also da müsstet ihr dann erstmal den so anschreiben und sagen, ist das in Ordnung, wenn ich dir auch Werbung schicke? Und dann müsste der sagen, ja. Ne? Also im Prinzip.
Das ist übrigens in der Tat, zu meinem Mandanten gehört ja auch ein soziales Netzwerk sozusagen.
Ja.
Und da gibt es in der Tat auch häufiger Abmahnfälle und da wird auch das Portal selbst teilweise in Anspruch genommen, weil halt Leute eben diese Freundschaftsfunktion dazu nutzen, dann gleich eben Werbenachrichten zu senden. Und das führt häufig zu Ärger und da ist auch ganz klar, da gibt es auch Rechtsprechung, dass das unzulässig ist.
Genau, und man muss auch sagen, das Portal hat damit nichts zu tun, ne? Denn Facebook auch selber sagt, ne, das ist deine Party, ne? Also auch bei den Chatbots, das müsst ihr auch wissen, Facebook macht da ganz klar und schreibt auch hin, du hast für die Einwilligung zu sorgen, wir haben damit gar nichts zu tun und sie empfehlen auch, wenn du innerhalb von 24 Stunden keine Antwort hast, darfst du nicht nochmal anschreiben, außer es ist wirklich nur Content, ne? Also Facebook selber ist da überhaupt nicht haftbar, ne? Das ist wirklich dann eure Party an der Stelle, ne? Also von daher da ein bisschen aufpassen. Dann gibt es ja viele Berufsgruppen, die eigentlich, wie soll man sagen, doppelt belastet sind oder schwieriger belastet sind mit der DSGVO als andere. Ne? Da geht es jetzt um die ganzen besonderen Datenkategorien. Ne? Meine Community weiß hoffentlich noch, was das alles ist. Das betrifft jetzt halt vor allen Dingen hier viele, die sicherlich zuhören, die im Bereich Coaching, Gesundheitscoaching vielleicht sind, ne, die vielleicht Online-Kurse haben in Richtung Ernährung von mir aus, wo dann natürlich auch Daten erhoben werden müssen, um eben eine gewisse Beratung zur Verfügung zu stellen, die eben Gesundheitsdaten sind. Mhm. Jetzt hatte jemand in der Community geschrieben, dass ein Verband gesagt hat, also was ihr nicht mehr machen dürft, grundsätzlich gar nicht mehr, aus deren Sicht, ist, dass ihr per SMS kommuniziert oder überhaupt übers Telefon, sondern ausschließlich über end-to-end verschlüsselte Kanäle. Jetzt sagen natürlich viele, das ist halt das typische Problem, was die immer haben, eigentlich nutzen wir WhatsApp. Ne? WhatsApp ist natürlich auch eine mehr als schwierige Sache. Aber kann man denn jetzt nicht sagen, dass man zum Beispiel noch SMS schicken kann? Wenn da geht es ja auch oft jetzt erstmal auch darum, um Terminfindung, sage ich jetzt mal. Ne? Das geht ja jetzt gar nicht darum, dass über diese Kanäle Gesundheitsdaten hin und her geschickt werden sollen, sondern dass man einfach sagt, pass auf, nächste Woche kannst du am Mittwoch vorbeikommen oder dann haben wir unser nächstes Coaching oder was auch immer. Wie siehst du das? Darf man das jetzt wirklich gar nicht mehr oder geht es darum, was ich in diese Nachrichten reinschreibe für Daten quasi?
Also es gibt da, so sag ich mal, sehr extreme Meinung. Du hast jetzt einige Schilder, die sehr häufig geäußert werden und dadurch meines Erachtens nicht richtiger wird. So, also wer hier irgendwie Tabuzonen errichten möchte, dass auf einmal hier nicht mehr unverschlüsselt kommuniziert werden kann, nur wenn man es mit sogenannten besonderen Datenkategorien zu tun hat, der liegt, glaube ich, komplett fehl. Sicher kann es sein, wenn die Daten jetzt einen sehr hohen Schutzbedarf haben, dass eine Verschlüsselung tatsächlich möglicherweise in bestimmten Bereichen zwingend sein kann. So, aber das heißt nicht, man muss trotzdem immer eine Abwägung machen. Das heißt, wie hoch ist der Schutzbedarf und welche Maßnahmen habe ich dann zu treffen? Und in diese Abwägung führt natürlich auch hinein, was jetzt möglicherweise mein Kommunikationspartner, um dessen Daten es vielleicht geht, also der Betroffene, was er dafür Erwartungen hat. So, und jetzt, ich würde zum Beispiel niemals sagen, dass ich jetzt per se nicht mehr Neuner-Daten per SMS versenden kann, weil das ist, tut mir leid, das ist jetzt so gesehen Quatsch. Ich hätte tatsächlich überhaupt kein Problem damit, wenn sogar Gesundheitsdaten per WhatsApp kommuniziert werden. Okay. Solange beide Parteien damit fein sind, dass das über WhatsApp gemacht wird. Weil das Problem von, das einzige Problem, das WhatsApp derzeit hat, ist der Upload der Adressbücher.
Genau.
So, und dann im Hinblick auf jetzt, sag ich mal, Berufsgruppen, die einer Schweigepflicht unterliegen, dann eben noch die Auswertung der Metadaten. So, das heißt, WhatsApp sieht ja nicht, was jetzt kommuniziert wurde. Der Nachrichteninhalt ist verschlüsselt. Und sie könnten aber sehen, wer hat wann mit wem kommuniziert. So, und auch diese Tatsache kann zum Beispiel der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. So, wenn jetzt also WhatsApp weiß, die Handynummer hier, die ist einem Arzt zugehörig, weil wir zum Beispiel auf seinem Facebook-Profil wissen, der ist Arzt. Und dann weiß ich aus dem anderen, das Patient, dann weiß ich, der ist möglicherweise Patient bei dem Arzt. Dann könnte ich ein Problem haben.
Okay.
Aber im Hinblick auf die eigentlichen Nachrichteninhalte hätte ich überhaupt kein Problem. Und da wäre es mir, kann ich nur jedem raten, dann doch bitte eben WhatsApp oder einen anderen Messenger mit einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu benutzen, anstatt das jetzt irgendwie per SMS oder Fax oder sonst wie zu machen.
Okay, ich glaube, da atmen jetzt viele wahrscheinlich gerade auf. Ich sehe das ja auch ähnlich. Also zu WhatsApp habe ich auch meinen Beitrag geschrieben. Wer das noch nicht gelesen hat, der kann das nochmal gerne nachholen. Wo ich auch sage, also holt euch die Einwilligung. Ne, das sage ich auch immer. Dann macht die Leute darauf aufmerksam. Man kann dann natürlich auch nochmal sagen sozusagen oder auch reinschreiben in die Einwilligung, dass eben WhatsApp jetzt nicht so sicher ist. Ne, genau eben wegen dieser Upload-Geschichte. Das kann man ja aber ausstellen. Mhm. Das kann man auch googeln. Also auch ich habe das selber hinbekommen. Und wenn ihr wisst, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Ja, also es ist wirklich sehr simpel, das auszustellen. Also ich habe das auch geschafft und das kann man natürlich dann einfach auch nochmal den Kunden dann möglicherweise sagen, weil ich weiß, ich habe ganz viele ja auch, die im Kosmetika-Bereich sind, ne, im Friseurbereich sind oder eben PKIP-Kurse geben. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja ganzen Haufen von Berufsgruppen, die einfach auch darauf angewiesen sind, auf solche WhatsApp-Gruppen, ne? Weil das sonst auch einfach ja, gar sicher. Nicht mehr zu handeln ja. ist. Ja, wenn die jeden Einzelnen da anschreiben, ja, dann hat eine Trainerin erstmal 3 Stunden nichts anderes zu tun, als jetzt jedem Einzelnen dann eine SMS zu schicken. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Ich sehe das ganz genauso. Mhm. Also von daher holt euch da auf jeden Fall die Einwilligung. Also macht es nicht einfach so. Ne? Das ist auch hier genauso wie mit den Chatbots. Ne? Schreibt nicht einfach so Leute an über WhatsApp, sondern ihr müsst dann eben auch da euch am besten die Einwilligung holen. Super. Dann natürlich, was wird aus deiner Sicht am häufigsten falsch gemacht, wenn es jetzt um die DSGVO geht? Oder was ist sozusagen das, was immer wieder aufkommt, wo du sagst, so Leute, das müsst ihr jetzt aber langsam mal auch verstanden haben?
Also ich glaube, was mir am meisten auf den Keks geht, sind eigentlich 2 Dinge. Das erste ist ist diese Angstmacherei. Die geht mir ja. tierisch auf den Senkel. Weil das einfach, das ist nicht zielfördernd. So, Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Und das zeigt sich immer wieder. Und die meisten Mandanten haben genau Fehler gemacht, weil sie Angst hatten oder sich haben beraten lassen durch Leute, die wiederum mit der Angst beraten. Und das macht definitiv keinen Sinn. Ich kann immer nur zur Besonnenheit raten und den Ball flach halten und mal genau überlegen, was tun wir denn hier. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Haupt tatsächlich auch Fehler, ist, dass viele Leute eben völlig unbedarft Technologie einsetzen. Und ich glaube schon, dass jeder Betroffene, Datenschutz hin oder her, oder dieses Argument machen doch alle so, dass jeder Betroffene erwarten darf, dass ich zumindest halbwegs weiß, was auf den Angeboten, die ich jetzt für meine Datenverarbeitung nutze, dass ich halbwegs weiß, wie das funktioniert oder was da passiert. So, klar, bei Facebook habt ihr da wenig Einfluss drauf, wenig bis gar nicht eigentlich. Aber im Hinblick auf die eigene Internetseite könnt ihr natürlich sehr wohl schauen und überlegen, okay, was habe ich denn hier alles an Scripts eingebunden und tut es wirklich Not, dass ich jetzt irgendwie dieses Script noch nutze und das Script noch nutze und alle halt zu Servern irgendwo hin telefonieren und daraus halt Profile gebastelt werden. Zwar nicht Profile durch euch, sondern eben durch die Dienstleister. Und da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Punkt A, Verantwortung wünschen dafür, was man wirklich tut, und Punkt B eben auch dieser Punkt Transparenz, also nicht nur irgendwelche Alibi 0815 Datenschutzerklärung zu machen. Ich weiß, das ist nicht einfach, das zu machen, aber ich freue mich über jede Datenschutzerklärung, selbst wenn die nicht vollständig ist, wenn die irgendwie mit so ein bisschen Werf, also mit Herz geschrieben ist. So, und da kann man sich auch gerne mal auskottern, würde ich neudeutsch sagen, also und vom Leder ziehen, weil das, was authentisch ehrlich ist, das ist mir persönlich tatsächlich am liebsten, wenn man halt auch, selbst wenn das jetzt irgendwie grenzwertig ist, einfach dazu steht und erklärt, warum das so ist. So, also Punkt 1, eben Angstmacherei ist, glaube ich, ein großer Fehler oder zu viel Angst zu haben. Punkt 2, eben eine mangelnde Verantwortung im Hinblick auf das, was man selbst tut. Und dann Punkt 3, die mangelnde Transparenz. Also, da würde ich mich halt freuen, wenn wir da alle gemeinsam besser werden können.
Das finde ich super. Also auch gerade dieses Angstthema. Ich hatte ja auch diese DSGVO-Mutmach-E-Mails geschickt. Da kann sich vielleicht der eine oder andere noch dran erinnern, weil das war natürlich auch ganz schlimm und ist auch jetzt immer noch so dieses Sell by Fear. Das machen leider viele Kollegen von uns und ich freue mich immer total, immer mehr noch, dass es immer auch mehr Anwälte gibt, die das eben so sehen wie wir, ne? Sondern dass man einfach erstmal ruhig bleiben muss und dass man auch, finde ich, immer ein gutes Mindset haben muss, weil die DSGVO uns ja nichts Schlimmes will. Das ist ja auch, ne? Man muss sich eben auch einfach erstmal vor Augen führen, dass damit uns niemand schädigen will, ne? Also das ist ja auch so eine Sache, ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ich habe ja einen Haufen Datenschutzerklärungen gemacht und ihr wisst das, liebe Leute, wenn ihr eine gekauft habt, ich habe euch, also die meisten, echt auch gefragt, ob ihr das alles braucht, ja? Also ich hatte eine Datenschutzerklärung, ja, wo 80 Plugins drauf waren, ja, zur Analyse, wo ich gedacht habe, so wow, ne? Wer guckt sich das an? Und dann habt ihr auch ganz oft gesagt, also gut, wenn ich jetzt nochmal so gucke, eigentlich brauche ich die ganzen Sachen nicht, ja? Und also muss ich auch dazu sagen, dass wirklich auch die großen Mandanten von mir sehr wenig Tools einsetzen, zur Analyse, die dann aber wirklich richtig, ne, und damit auch wirklich arbeiten. Ja. Von daher kann ich das nur absolut unterstützen. Ich kenne das selber. Am Anfang habe ich auch gedacht, du musst dir erstmal alles holen, was andere haben. Ne? Und ich glaube, jeder guckt bei jedem ab und dann hat man nachher irgendwie 150 Tools auf der Seite und du machst damit gar nichts. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Guckt da einfach nochmal, was ihr nicht braucht. Kickt es einfach raus, weil dann wird es auch einfacher, die Datenschutzerklärung zu machen und auch insgesamt ist es einfach transparent. Das finde ich auch
und ganz, ganz wichtig. Und übrigens ist das auch sehr für Suchmaschinenoptimierung nützlich. Wenn ihr mal,
okay, sehr gut, da kenne ich mich gar nicht aus.
Wenn ihr mal eine richtig Seite mit recht viel Traffic habt, da kann ich leider ein Lied von singen. Ich habe jetzt diverse Serverinstanzen gecrashed und bin mittlerweile recht großem. Da weiß man irgendwann, dass man bei jedem Plugin überlegen muss, will ich das einsetzen und das einmal wirklich voll unter Last zu testen, ob das zu was das führt. Denn jede Seite, die ein paar Sekunden länger braucht, führt zu einem definitiven Runterranking bei Google. So, das heißt, je schneller die Seite sich aufbaut, umso besser. Und jedes Plugin, das ihr da nicht habt, vor allen Dingen jedes schlecht entwickelte oder programmierte, ist da Gold wert. Deswegen kann ich auch zu einem bisschen Minimalismus raten.
Ah, okay. Ja, das ist doch ein Thema für euch Leute, ne? Ihr SEO und so, ne? Das ist doch genau das, was für euch auch wichtig ist. Also von daher, das ist noch ein guter Punkt, dass ihr da wirklich nochmal ausmistet. Und wie ich immer gesagt habe, zu Beginn ist das mal ein bisschen ein Frühjahrsputz mithilfe der DSGVO und kriegt einfach Sachen, die ihr nicht braucht, auch offline raus, ne? Also das ist so, da sammelt sich ja doch das ein oder andere an. Also da einfach, wo ihr sagt, das brauche ich nicht, einfach rauszukicken. Sehr schön. Dann nur ganz kurz, ne, weil wir quatschen schon relativ lange, aber das ist natürlich auch ein Thema, was viele jetzt beschäftigt, die E-Privacy-Verordnung. Jetzt haben alle schon wieder so ein bisschen, fängt es schon wieder an, ne, dass dann die Ersten schon sagen, Sabrina, jetzt ist ja die DSGVO irgendwie gerade erst vorbei und jetzt schreiben schon wieder Leute, dass das mit der E-Privacy-Verordnung noch schlimmer, in Anführungsstrichen, wird für uns als Online-Unternehmer, dass wir eben dann gar nichts mehr machen dürfen, dass wir dann gar keine Daten mehr sammeln dürfen, dass wir dann noch mehr Cookie-Banner auf unserer Webseite haben müssen als sowieso schon. Wie siehst du das? Müssen wir uns da jetzt schon eigentlich so langsam drauf einstellen oder sagst du, naja, dieses Jahr haben wir jetzt erstmal Ruhe, wenn wir nächstes Jahr von mir aus anfangen, dann kann man das schon mal gucken und so schlimm wird es auch nicht oder wird das schlimm?
Ich habe mittlerweile aufgegeben, mir alle Entwürfe und so weiter anzugucken, weil ich nicht glaube,
ich dass... Ich auch, ehrlich gesagt. Dass sich das ständig ändert. Ja, das ist Wahnsinn, ja.
Also meine Signale aus Brüssel sind halt so, dass derzeit nicht zu erwarten ist, dass die Privacy-Verordnung in naher Zukunft kommen wird.
Genau, so sehe ich das auch, ja.
So, und ich persönlich habe Zweifel daran, ob sie überhaupt kommen wird. Weil ich glaube Folgendes... Okay. Ich glaube, dass wir im Zuge der Datenschutzgrundverordnung, also wie gesagt, die E-Privacy-Verordnung, dieses Jahr wird sie definitiv nicht kommen. Wenn sie nächstes Jahr vielleicht irgendwie kommt, dann sicherlich nicht in der Form, in der sie momentan da ist, weil das wäre schon ziemlich übel, weil das einen Großteil des Online-Marketings schlichtweg kaputt und unmöglich machen würde. Und ich glaube, dass wir je mehr Zeit wir gewinnen, umso besser, weil wir dann merken, dass wir die Privacy-Verordnung vielleicht gar nicht in der Form brauchen. Zumindest nicht für den Online-Bereich. Vielleicht brauchen wir für den reinen TK-Bereich, also Telekommunikation, aber eben nicht Internet. Und weil die meisten Situationen tatsächlich mit der Datenschutzgrundverordnung schon ganz gut gelöst werden können. Uns fehlt halt nur so ein bisschen so die Kasuistik, also die Fallrechtsprechung oder Fälle dazu, die man halt besser abhandeln kann. Wenn die da sein sollten innerhalb einer gewissen Zeit, dann spricht nicht mehr viel dafür, die E-Privacy-Verordnung überhaupt haben zu müssen. Also ehrlich gesagt will sie momentan eigentlich nur eine Branche haben, die Verbraucherschutzverbände. Und ich glaube, die haben nicht recht verstanden, dass sie sich damit oder auch den Verbrauchern damit vielleicht selbst auch ins Bein schneiden. Und im EU-Ministerrat ist dieses Thema hoffnungslos umstritten. Die sind momentan nicht in der Lage, einen Konsens zu finden. Deswegen geht es auch derzeit nicht weiter. Das heißt, ich bin da momentan eigentlich entspannt. Ich gucke mir das jetzt so aus der Ferne an. Wenn sich das dann verdichtet, dass das kommt, dann werde ich mir anschauen, okay, was ist es dann? Aber bislang, glaube ich, haben wir eigentlich genug mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Und sie würde eigentlich einen Großteil der Fälle, die wir momentan haben, ganz vernünftig regeln.
Super, das hört sich doch schon mal gut an, Leute, oder? Also das heißt, E-Privacy können wir noch ein bisschen, uns noch entspannt zurücklehnen und einfach ein bisschen weitermachen mit der DSGVO, weil das vielleicht auch noch mal ganz kurz gesagt, gestern hatte ich wieder mit jemandem im Telefon aus der Schweiz, der auch sagte, wie lange bleibt die denn, Sabrina, die DSGVO? Da habe ich gesagt, du, die bleibt. Das ist auch wieder so, das ist immer so süß, ja, weil dann immer wieder gefragt ist, so Sabrina, das geht doch wieder, ja, so mit seinem schönen Schweizer Akzent, ja, das kann ich jetzt nicht so nachmachen, da habe ich gesagt, so, du, ich muss dich da echt enttäuschen, also wie kommst du darauf, dass die wieder geht, ja, wo soll die hingehen, ja, die ist jetzt gekommen, um zu bleiben, wie ich immer so schön sage, das heißt, wenn ihr da noch nicht ganz safe seid, kümmert euch da auf jeden Fall drum, gut ist ja schon mal das mit der E-Privacy, wie gesagt, ich hatte euch ja auch letztens schon gesagt, also ich denke auch erst, nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht, erst 2020, wenn eben überhaupt, haben wir gerade gehört, das finde ich auch guten Ansatz, vielleicht brauchen wir die dann quasi gar nicht mehr, weil die anderen Sachen schon dann über die DSGVO geregelt werden können. Dann sind wir schon am Ende quasi von dem Interview. Ich fand das super spannend, super nett und fand es auch ja ganz toll, dass du auch über dich was erzählt hast, dass wir auch ein bisschen erfahren durften, wie du so arbeitest, weil gerade eben auch bei mir in der Community sind natürlich auch viele Selbstständige, Einzelunternehmer, Startups und das ist natürlich, finde ich, auch selber als Online-Unternehmerin immer auch interessant, ne, wie andere das machen. Ne? Was ist denen wichtig? Wie ist das sozusagen aufgebaut? Und gerade sozusagen diese klassischen Berufe, die fehlen ja auch noch ein bisschen im Online-Bereich. Ne? Das heißt, da finde ich, muss man auch immer ein bisschen Werbung machen, dass man auch sagt, egal ob man jetzt ein Anwalt ist oder man ist Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder Insolvenzverwalter, ja, oder was es da noch alles so klassische, Berufe gibt, die man jetzt nicht so im Online-Bereich erwartet. Ne? Das geht alles. Ne? Also wir sehen das ja auch ganz hervorragend an dir, auch wie erfolgreich, super erfolgreich das ist. Und es geht dir gut dabei. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, dass du eben auch sehr happy bist. Das heißt, es ist wirklich selbst gewählt sozusagen. Hast ja sozusagen deinen Job da selber gebastelt, so wie du den gerne möchtest. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz, ganz großartige Sache. Genau, also das finde ich wirklich richtig toll und hat bestimmt jetzt auch viel nochmal einen Anstoß gegeben, jetzt auch nochmal für sich selber vielleicht zu überlegen, ne? Bin ich jetzt da so zufrieden, wo ich bin oder kann ich da vielleicht irgendwas ändern? Und dann natürlich auch die ganz vielen tollen rechtlichen Tipps, die wir heute hier mitbekommen haben. Und zum Schluss würde ich gerne noch wissen, dein bester Tipp sozusagen für meine Community, wenn du jetzt einen Tipp denen geben kannst, jetzt in Bezug zur DSGVO, welcher ist das?
Der beste Tipp zur DSGVO?
Ja.
Ich glaube, authentisch und ehrlich zu sein, das wäre, glaube ich, der beste Tipp. Das ist jetzt nicht wirklich rechtlich gemeint, aber im Ergebnis eigentlich schon. Denn ihr werdet das merken, viele Anwälte sind zum Beispiel nicht in der Lage, Datenschutzhinweise in verständlicher Form zu schreiben. Das ist besser, wenn man das selbst macht oder eben sich eine Anwältin oder einen Anwalt sucht, der das irgendwie kann, wo man sich wohlfühlt. Ich glaube, ich würde mir halt im Hinblick auf DSGVO einfach wünschen, dass ihr authentisch und verantwortlich damit umgeht. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch oder so, aber einen knallharten rechtlichen Tipp habe ich eigentlich nicht. Ich wünsche mir
aber das ist doch gut. Also ich finde das absolut. Also wo ich auch mal sage, genau, der normale Menschenverstand, ja, das sage ich so oft, ja, ihr müsst auch mal auf euch einfach hören, ne? Auf die, ja. Also viele Dinge, die ihr uns auch, glaube ich, fragt, die wisst ihr eigentlich besser selber, ne? Weil ihr euer Business kennt und ich weiß das, ich kann das verstehen, ne, dass ihr dann nochmal so eine rechtliche Aussage gerne dazu haben wollt, aber ich glaube, ihr macht schon ganz, ganz viel richtig, also viel mehr richtig als falsch und lasst euch da auch echt nicht verunsichern, ne? Also ihr habt früher, auch bevor die DSGVO, bevor die da war, bestimmt nicht irgendwie die Kundendaten allen Leuten gezeigt, ja, die sie sehen wollten und seid sicher da auch schon ganz gut damit umgegangen und deswegen, glaube ich, ändert sich jetzt gar nicht mal so viel für euch, deswegen nehmt es ernst und ja.
Da kann man übrigens immer ganz gut den Oma-Kindertest empfehlen, so nenne ich das gerne, wenn man dann wissen wollen, was sie machen. Also erstens, das, was du da schreibst, muss Oma verstehen können und zweitens, das, was du mit den Daten machst, würdest du auch wollen, dass jemand das mit den Daten deiner Kinder macht. Wenn du die Fragen für dich beantwortest und das dann entsprechend für dich so abhandelst, dann solltest du in aller Regel auf der richtigen Spur sein. Wenn nicht, wenn das dann immer noch nicht stimmt, dann solltest du irgendwie deine Elternrolle hinterfragen.
Das finde ich super. Das ist ein das ist ein super Tipp. Also für alle Eltern, ne, unter euch, also das ist wirklich nochmal, das kann ich euch, also den Oma-Test, das kannte ich auch schon mit den Kindern noch nicht. Und das stimmt natürlich, ne, weil wir wissen ja alle, wenn es um unsere Kinder geht, ne, dann kommt der Schutzzweck wieder voll raus, ne, dass man sagt, die muss man beschützen. Und das finde ich eigentlich, das ist eine gute Sache, sich da einfach nochmal selber sozusagen zu kontrollieren. Und wie gesagt, dann könnt ihr sicherlich auch viele Dinge selber entscheiden. Ansonsten, ihr Lieben, bleibt mir noch übrig zu sagen, besucht auf jeden Fall mal die Webseite von dem Stefan. Ich hoffe, das crasht jetzt dann nicht nochmal zusammen. Aber er hat ja jetzt gerade gesagt, er hat andere Server, ja, dass ihr dann alle da auf jeden Fall mal guckt auf der Seite. Er hat ganz, ganz tolle Beiträge, hat auch einen Podcast. Den würde ich auch auf jeden Fall mal abonnieren. Und auch, wie gesagt, einer meiner ganz, ganz wenigen Newsletter, wisst ihr, ich bin da sehr picky und suche mir das wirklich lange aus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Holt euch mal den Newsletter. Da bekommt ihr auch ganz tolle Informationen von dem Stefan. Und genau, ich freue mich natürlich, wenn ihr dann hier auch natürlich meinen Podcast abonniert und uns auch Kommentare da lasst, wie euch die Folge gefallen hat, damit wir dann einfach auch wissen, ob wir dann das auch bestimmt nochmal gerne wiederholen, Stefan, wenn du Lust hast. Also ich glaube, wenn das für dich okay ist, sollte das nicht das letzte Mal gewesen sein, weil es bestimmt noch ganz viele andere Fragen gibt, die Community dieses oder auch nächstes Jahr nochmal haben wird. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du dann nochmal sozusagen in den Podcast kommst.
Gerne.
Ja, dann sind wir raus, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ne? Und denkt dran, bleibt ganz ruhig, alles wird gut. Eure Sabrina. Ciao.
Recht. Einfach und verständlich.